Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich habe letzte Woche ein Zitat irgendwo aufgeschnappt, was zu dieser Reihe passt, und dann habe ich so in meinem Rechner so schnell reingeschrieben und nachher völlig vergessen, wo ich das gelesen habe, oder vielleicht hat es auch jemand gesagt. Aber das Zitat ging jedenfalls so: Das Besondere im Neuen Testament ist nicht, dass Jesus Gott ähnlich ist, sondern dass Gott Jesus ähnlich ist. Ich bin beim Vorbereiten auf ein Wort gestoßen, was heute eine Rolle spielen wird. Dieses Wort belegt in meinem Wortschatz, was die Häufigkeit der Benutzung angeht, ungefähr Platz 47.368. Es kommt so in der Richtung, wo Floppy Disk und Grammophon vorkommt, also ein altes Wort. Es ist das Wort Sühne. Sühne. Ja, im Allgemeinen zucken wir postmodernen, westlich geprägten Menschen zusammen, wenn wir das Wort Sühne hören. Wenn wir es dann noch in der Kirche hören, erst recht, aber wo sonst sollte es vorkommen? Sühne. Sühne hatten wir eigentlich, dieses Wort, im letzten Jahrtausend zurückgelassen. Nicht mitgenommen. Ich habe mich gefragt, Sühne, wenn man mal so zusammengezuckt ist und den ersten Schreck überwunden hat, ob wir trotzdem einen Zugang zu diesem Wort finden könnten. Ob dieses Wort und das, was es beschreibt, vielleicht sogar einen Platz in unserer Lebenswelt verdient hätte und vielleicht sogar in der Rangliste der Benutzung nach vorne rutschen könnte. Okay, auf dieses Wort werde ich zu sprechen kommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Denn jetzt müssen wir erstmal zurück zum Zusammenhang, in dem diese ganze Reihe ja steht. Wir sind immer noch dabei, uns das Leben Jesu anzuschauen. Und so ein bisschen mit den Evangelisten, sozusagen den Biografen Jesu, so durch sein Leben durchzugehen. Letztes Mal habe ich skizziert, wie sich je länger Jesus öffentlich lehrte, desto mehr Ablehnung und Feindschaft gegen ihn mobilisierte. Und wir haben auch ein bisschen gesehen, dass Jesus das sogar je länger, je mehr provozierte, diese Ablehnung. Jemand hat das so gesagt, ich habe auch vergessen, wer das gesagt hat. Aber das könnte ich nochmal, wenn ich die Bücher, die ich gelesen habe, vorher wieder lesen würde, würde ich es wohl irgendwo wieder finden. Der hat sowas gesagt: Jesus scheint auf einen dünnen Ast zu klettern und dann seinen Gegnern sogar noch die Säge in die Hand zu drücken. Und dann kam es, wie es eigentlich nicht hätte unbedingt kommen müssen, aber doch eben kam. Nach 3 Jahren Aufregung um diesen schwierigen Mann beschließen die Mächtigen im Land, dieser Geschichte ein gewaltsames Ende zu bereiten, und darum geht es heute. Und dieses Ende Jesu ist für die 4 Biografen seines Lebens, also Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, dieses Ende Jesu ist eigentlich für sie der entscheidende Abschnitt in seinem Leben. Also, wenn man sich das mal anguckt bei Markus, der braucht 16 Kapitel, um das Leben Jesu zu erklären. 6 davon verbraucht er, um nur die letzte Woche zu beschreiben. Das ist relativ unverhältnismäßig. Und um diese letzte Woche geht es heute. Die schauen wir uns an. Also nicht nur dieser letzte Tag, aber sondern die letzte Woche. Diese letzte Woche legen die Biografen ein extremes Gewicht. Und aus ihrer Sicht deutet diese letzte Woche all das, was vorher gewesen ist. Und wenn ich letzte Woche sage, dann meine ich nicht die Zeit der Passion bis Karfreitag, sondern meine ich die Woche von Sonntag bis Sonntag. Also der entscheidende Tag nämlich in dieser letzten Woche ist nicht der Tag, an dem Jesus stirbt, sondern der, an der er der Überlieferung nach ins Leben zurückkehrt, den Sonntag. Das ist der Sonntag, den wir Ostern nennen. Die christliche Kirche, finde ich, hat in den letzten Jahrhunderten ein Fehler unterlaufen, finde ich. Nämlich, wir legten den Fokus christlichen Glaubens ganz stark auf Karfreitag, auf den sterbenden Jesus, ne, das Kruzifix. Sieht man ja in unserer Gegend nicht selten. So. Aber wenn man das sieht, denke ich jetzt mal, Mensch, 2000 Jahre ist es her und er hängt immer noch dran. Das Kruzifix ist eigentlich nicht der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich Ostern. Die Auferstehung. Also, deswegen ist mir wichtig, dass wenn wir uns die Woche anschauen, diese letzte Woche, dass wir bis Ostern kommen heute. Das Kreuz veränderte im Leben der Freunde von Jesus gar nichts, jedenfalls nichts Positives. Die Auferstehung allerdings, als es dann endlich mal gesagt war und sie begriffen hatten, was hier passiert war, veränderte für sie alles. So, okay, der Reihe nach. Wir gehen jetzt tatsächlich Tag für Tag durch diese Woche. Wir machen das nach dem Markus-Evangelium. Er ist einfach der, der am kürzesten und schnellsten ist. Es ist mit Vorsicht zu genießen, ob das jetzt alles genau an diesen Tagen sich genau so in der Reihenfolge abgespielt hat. Die Evangelisten setzen die Sachen auch so ein bisschen so zusammen. Aber wenn man einfach mal nach Markus geht, dann kann man das durchaus so ein bisschen zuordnen auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Okay. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Ich habe gedacht, ich nehme mir die Zeit, da durchzugehen. Ich hoffe, dass, obwohl ihr schon wisst, worauf es hinausläuft, es trotzdem irgendwie spannend sein kann. Für mich war es spannend. Obwohl ich das nicht zum ersten Mal höre. Okay, diese letzte Woche spielt sich in Jerusalem ab, in der Metropole Judäas. Und es ist Passafest, beziehungsweise es ist die Woche, bevor das Passafest anfängt. Und das ist das größte Fest der damaligen Zeit. Tausende Pilger strömen in diese Metropole Jerusalem. Jesus ist nicht zum ersten Mal hier, aber zu Hause ist er hier nun auch nicht gerade. Viel länger hat er sich in der Provinz aufgehalten als hier in der Hauptstadt. So, und seine Ankunft am Sonntag in Jerusalem ist ziemlich skurril. Wenn ein Olympiasieger in sein Heimatdorf nach Hause kommt, dann passiert vielleicht sowas Ähnliches. Die Leute organisieren bei Jesus spontan eine Art Triumphzug. Und Jesus organisiert mit. Das hat er sonst nie gemacht. Also sonst ist er diesen Hypes immer ausgewichen. Diesmal organisiert er bewusst mit. Und seinen Gestaltungsspielraum in dieser Organisation, dieses Triumphzuges, nutzt er dahingehend, dass das Ganze einen Hauch von Groteske bekommt. Er sitzt auf einem Esel, den hat er nämlich organisiert. Und macht eine ziemlich kümmerliche Figur. Die Leute, die drehen ab, sie jubeln, sie tanzen, sie feiern, seine Jünger brüllen die ganze Zeit sowas wie gelobt sei, da kommt der König im Namen des Herrn. Und Jesus sitzt auf einem Esel und Lukas berichtet sogar, dass er weint. Müssen wir bei Lukas nachlesen, als er der Stadt näher kommt, fängt Jesus an zu weinen. So, der Olympiasieger lässt sich feiern, ganz bewusst, aber er jubelt als einziger nicht. Und auf einem Esel sieht das Ganze auch irgendwie nicht so brillant aus. Skurril. Aber Jesus lässt sich bewusst feiern, das schon. Jeder in der Stadt hat mitbekommen, Jesus ist in der Stadt. Die Römer machen sich schon mal auf eine spannende Woche gefasst und das Blut der religiösen jüdischen Leiter beginnt schon mal zu köcheln. Also der erste Tag, der Sonntag, lässt schon erahnen, jetzt kommt in irgendeiner Form der Showdown. So, und jetzt geht die Woche weiter. Jesus verzichtet tatsächlich in dieser Woche komplett auf politische Korrektness, auf diplomatischen Umgang, auf dieses freundlich Gewinnende, was Jesus sonst oft an den Tag legt, auch ein bisschen was Zurückhaltendes manchmal in seinen Aussagen. Jesus klettert sozusagen in dieser Woche auf den Ast. Montag. Markus berichtet, dass Jesus am Tag darauf, oder was er am Tag darauf im Tempel anstellt. In dem Heiligtum des Volkes, ja, dem Zentrum, jetzt gerade auch mit das Passafest ist. Er randaliert. Zum Passafest gab es im Tempel so eine Art religiösen Weihnachtsmarkt. Man konnte alles kaufen, was man so brauchte für das Fest und vor allen Dingen Opfertiere. Und die Banken hatten auch so ihre Ausleger da zum Geldwechseln im Tempelhof. Und Jesus randaliert. Er schmeißt die Stände um, er verjagt die Leute, er schlägt um sich und er brüllt sowas wie: Ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Haus meines Vaters gemacht. Könnt ihr gleich mal hier auf YouTube probieren, was passiert, wenn ihr da anfangt. Ja. Also, er geht in den Tempel und er führt sich da auf, wie der Hausherr der Leute, die hier wirklich nichts verloren haben, rausjagt. Und er treibt damit wieder die Frage auf die Spitze, wer hier das Sagen hat. Er tut im Tempel, als sei das der Ort, wo sein Vater wohnt und er damit Hausrecht hat. ein Handwerkersohn vom Land macht einen auf die Hose im Tempel. So, und anstatt jetzt nach diesem Gefühlsausbruch, sowas kann ja passieren. Also stellt euch vor, ihr, was wäre heute so ein religiöses Zentrum? Der Vatikan, ihr habt da einen öffentlichen Wutausbruch, ihr habt Mobiliar demoliert, euch geht ein Licht auf, ihr werdet ruhiger und ihr werdet euch wahrscheinlich verkrümeln oder sowas. Jesus im Gegenteil bleibt jeden Tag, jedenfalls die nächsten zwei Tage, glaube ich, kommt er in den Tempel und predigt dort öffentlich. Dienstag. Er gerät mit den Priestern und den Schriftgelehrten, dem religiösen Establishment aneinander. Sie wollen wissen, mein lieber Freund, aus welcher Vollmacht tust du das, was du da gestern gemacht hast? Wer gibt dir das Recht? Und ich lese jetzt die Antwort nicht vor, er antwortet ziemlich schnippisch, ihr müsst es selber nachlesen. Es läuft so ein bisschen auf das hinaus, nö, sag doch nicht. Sag doch nicht. Und dann erzählt er stattdessen eine provokante Geschichte. Er erzählt ein Gleichnis, wie er es ja oft getan hat, von einem Weinbergsbesitzer, der seinen Weinberg verpachtet an Leute. Und diese Pächter allerdings sind Gauner und die wollen die Pacht nicht zahlen. Und jedes Mal, wenn der Weinbergsbesitzer seinen Diener dahin schickt, um die Pacht einzutreiben, dann legen die den Guten um. Das ist vielleicht kein schlaues Vorgehen, aber das in dem Gleichnis ist es so. Und der Weinbergsbesitzer denkt sich irgendwann, okay, ich schicke jetzt meinen Sohn. Ich meine, vor dem werden sie Respekt haben. Das Gegenteil passiert, sie denken sich in ihrem Wahn, wenn wir den umbringen, werden wir vielleicht nachher Erben des Weinbergs. Und sie legen den Sohn um. Jesus erzählt diese Geschichte und die Pharisäer wissen genau, oder die Schriftgelehrten sind es hier vielmehr, wissen genau, was Jesus damit sagen will. Die Pächter, damit meint er uns. Und der Sohn des Besitzers, damit meint er sich. Und mit dem Besitzer meint er Gott. Und er spielt schon darauf an, dass wir ihn umbringen wollen. Und er sagt sozusagen zu diesem Schriftgelehrten, der Besitzer Gott wird kommen, so endet nämlich die Geschichte, um euch Pächter rauswerfen. Ihr seid unrechtmäßige Herren. Weinberg steht für einen jüdisch denkenden Menschen, für das Volk Israel. Ihr seid die unrechtmäßigen Herren über dieses Volk. So. Also, was tut er da gerade? Er klettert auf den Ast und rückt sogar noch ein bisschen weiter raus mit diesem Gleichnis. Jetzt könnt ihr mal die folgenden Kapitel durchgehen, was da noch alles folgt in den Gesprächen. Er sagt zum Beispiel, redet von offen von sich als dem Sohn Davids. Das ist eine Bezeichnung für den Messias. Und dann fängt er an und redet nicht mehr in einem Gleichnis, sondern ganz offen von der Heuchelei der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Priester. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Das findet sich jetzt nicht bei Markus, er fasst die Rede nur ganz kurz zusammen. Matthäus hat sie schön in aller Breite. Ich lese mal was vor, was er da so öffentlich redet. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr geht selbst nicht hinein und ihr hindert alle, die hinein wollen. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr reist um die halbe Welt, um nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Weh euch, ihr wollt führen und seid selber blind. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drin sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr, von außen hält man euch für fromm. Innerlich aber steckt ihr voll Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Stellt euch jemand vor, der das am öffentlichen Ort, wo wäre das heute? Anne Will oder was? Irgendwo. Über die angesehenen Leute, ne? So dachte der Rest nicht über die Pharisäer, Scheinheilige so. Über die angesehenen Leute raus, posaunt. Das ist verbaler Selbstmord. Er rückt noch ein Stück raus auf den Ast. So, und dann kommt was anderes. Dann berichtet Markus von Gesprächen nur zwischen Jesus und den Jüngern. Das kürze ich jetzt sehr ab. Es geht darum das Ende der Welt. Jesus bereitet sich vor, dass schlimme Zeiten auf sie zukommen. Und dann sagt er merkwürdige Dinge, dass er am Ende der Zeiten eher wiederkommen wird. Und sagt etwas, der steilste Satz ist vielleicht der, Himmel und Erde werden untergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also kurz gesagt, Jesus redet von sich als dem Weltvollender. Jede Art von Zurückhaltung darüber, wer er glaubt, dass er sei, ist vorbei. Okay, Mittwoch. Die Priester und Schriftgelehrten beschließen, Jesus den Prozess zu machen. Und sie sagen sich, das muss noch vor Samstag passieren, bevor das Fest beginnt. Während sie das tun, gibt es eine merkwürdige Szene in einem Haus, wo Jesus eingeladen ist. Eine Frau salbt Jesus mit sauteurem Öl. Das würden wir uns heute als nicht so angenehm vorstellen. Damals war das irgendwie eine Geste verschwenderischer Dankbarkeit, wenn man jemanden mit dem Kopf mit Öl salbt. Worauf es mir ankommt, Jesus sagt dazu etwas sehr Merkwürdiges. Er sagt in dieser Runde, diese Salbung, die ihr gerade miterlebt habt, ist im Voraus geschehen. Das ist im Voraus zu meinem Begräbnis geschehen. Also man salbte damals die Toten. Allerdings in der Regel erst, wenn sie tot waren. Jesus sieht sozusagen deinen Tod unabänderlich auf sich zukommen, wie wenn er schon gestorben ist. Ich stelle mir die unheimliche Stille vor in dem Raum, als er das so sagt, der hält sich für so gut wie tot. Da ist schon die Salbung vorgenommen worden. Was machen wir, wenn jemand stirbt? Wir machen vielleicht so die Augen zu, vielleicht wäre das eine Geste. Also unheimlich irgendwie. Donnerstag. Jesus isst mit seinen Freunden abends das Passamahl, der Auftakt ist zum Fest. Ne? Und er macht aber daraus das, was wir heute das Abendmahl nennen. Er bricht Brot, gibt es rum, er teilt mit allen einen Becher Wein und dann deutet er die Handlung und sagt, dieses Brot, das ist mein Körper, der wird geopfert. Und dieses Blut, dieser Wein, das ist mein Blut, das wird fließen. Es wird nicht berichtet, ob die Jünger irgendwie schnallen, was er da gerade redet. Ich ahne, dass sie schon geahnt haben, dass sich hier etwas anbahnt, was mit Sterben zu tun hat. Ich glaube, sie mussten das verstanden haben, dass Jesus von seinem Tod redet. Er sagt sowas wie, ihr esst ein Stück, indem ihr ein Stück von diesem Brot esst und einen Schluck von dem Wein trinkt, identifiziert ihr euch mit meinem Sterben. Ich sterbe für euch. Oder anders gesagt, wir sitzen hier zu 13, nur einer von uns wird sterben. Aber symbolisch sterbt ihr mit. Ihr verbindet euch mit, indem ihr das Brot esst und Wein trinkt, so mit mir, dass ihr mitsterbt. Merkwürdig. Und dann geht es sehr schnell. Sie gehen raus in einen Garten unterhalb des Ölbergs, da will Jesus nochmal beten. Es kommt die ganze panische Angst raus, die er eigentlich hat vor dem, was er will und doch nicht will. Wo er direkt drauf zusteuert und wo er doch Angst vor hat. So, Judas hat ihn verraten, Soldaten tauchen auf, nehmen ihn gefallen und schleppen ihn vor das höchste jüdische Tribunal. Mittlerweile ist Freitag, allerdings Freitag früh morgens. Es kommt zum Verhör und der entscheidenden Frage. Das ist die Frage, die Jesus eigentlich in den 3 Jahren vorher nie öffentlich klar beantwortet hat. So, und jetzt käme der Clip. Es ist sozusagen die Szene, wo Jesus den Leuten die Säge in die Hand drückt. Ich bin mal gespannt, wie viel wir sehen. Also es ist ein Ausschnitt aus Passion of Christ, es kommt kein Blut vor. Die Untertitel seht ihr auf jeden Fall, denn die Leute reden auf Hebräisch. Vielleicht ist der Ton weg. Dann gucken wir es uns einfach so an. Ja, der Rechner hat sich erholt in der Zeit, aber ich glaube, die Okay, das ist wunderbar. Aber ihr habt so ein bisschen was von dem mitgekriegt, was da passiert. Der jüdische Hohe Rat hat nicht die Befugnis, Todesurteile zu vollstrecken. Die Römer sind die Leute, die das sagen im Wasser. Also schleppen sie jetzt Jesus zur römischen Justiz. Und auch Pilatus stellt ihm eine wichtige Frage. Ihm ist das mit der Gotteslästerung relativ egal. Ihm geht es darum, okay, kann ich diesen Mann verurteilen dafür, dass er einen politischen Aufstand vorhat? Und seine Frage ist an ihn, bist du der König der Juden? Weil das wäre politischer Aufstand. Hältst du dich für einen neuen politischen Führer? Bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Und Pilatus wundert sich ziemlich darüber. Jesus sagt ja, obwohl er sich überhaupt nicht als König der Juden verstand. Jedenfalls überhaupt nicht in dem Sinne, wie Pilatus fragt. Also das wäre die letzte Möglichkeit gewesen, um zu sagen, ich will die Säge wieder und ich will wieder runter von dem Baum. Keine schlaue Verteidigung. Außer man will, dass passiert, was dann passiert. Ein paar Stunden später hängt Jesus am Kreuz, halb tot geprügelt schon, und stirbt an diesem Kreuz ziemlich schnell. Denn normalerweise ging es lange. Man veränderte langsam, denn keine der Wunden, die man zugefügt bekam, war tödlich. Und die letzten Worte, die Jesus an diesem Kreuz spricht, die sind bei allen Biografen andere. Markus zitiert nur einen Satz, den Jesus am Kreuz sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen diesen Satz von Jesus. Aber eigentlich ist es furchtbar, wenn man sich die ganze Entwicklung der Geschichte anschaut, wie Jesus in dieser letzten Woche und auch vorher ja schon sozusagen mit immer größeren Schritten diese Eskalation herbeiführt, dieses Sterben, sein Sterben entschlossen darauf zugeht sozusagen. Und gleichzeitig dabei immer, so gewinnt man den Eindruck, immer stiller, trauriger, im Garten auch angstvoller, fast fatalistisch scheint. Ja, also er geht ganz entschlossen darauf zu und gleichzeitig, das kommt auch in dieser Szene, die zum Ausdruck irgendwie, wird er immer, ich weiß gar kein anderes Wort, als fatalistisch oder traurig oder hingegeben. So, und am Schluss, wenn dann das jetzt nun endlich passiert, worauf er zusteuert, nämlich sein Tod, da bricht er irgendwie fast wie innerlich zusammen und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist da wirklich am Boden. Und dann ist dann auch das Ende. Und er stirbt. Komischerweise berichtet Markus davon, dass ein römischer Hauptmann am Fuß des Kreuzes steht und genau das mitbekommt, wie da jemand völlig zusammenbricht innerlich und stirbt. Und dieser römische Hauptmann, ein Heide, ein Ungläubiger, dem die ganze Geschichte ja nur wirklich egal sein könnte, der sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Interessant, dass ihm das genau da aufhält, wo praktisch dieser, wenn er denn Gottes Sohn war, so platt ist. Okay, Zäsur, bevor wir in der Woche weitergehen. Die entscheidende Frage ist, was ist hier eigentlich passiert? Also jetzt nicht äußerlich, sondern was ist eigentlich hier passiert? Man könnte ohne Zweifel, man kann ohne Zweifel sagen, hier geht jemand bewusst in den Tod. Er will das bewusst. Und zwar aus dem einen Grund wird er umgebracht, weil er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Den Römern schien Jesus nicht gefährlich. Sie haben ihn nicht aus dem Weg geräumt, weil der Mann sonst irgendwie politisch hier was umgewälzt hätte. Die frommen Juden hatten auch nicht ein Problem, wenn er Wunder tat und was er so alles Schönes gesagt hat. Sie hatten immer ein bisschen dann ein mulmiges Gefühl, wenn Jesus so von dem Reich Gottes sprach. Ne? Also, weil man den Eindruck bekommen konnte, er redet davon, als ob es durch ihn käme. Aber gut, ein echtes Problem hatten sie bei seinem Selbstanspruch, Gott zu sein. Das hat ihm den Tod gebracht. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen zeigen. Jesus hat das zum Ende hin auch immer mehr provoziert und immer offener gesagt. So, man kann sagen, da steuert jemand bewusst in den Tod und man kann auch sagen, ohne Zweifel, hier hat jemand das Gefühl, sich zu opfern. Die gute Frage ist, wofür? Genützt hat sein Tod niemand. Also das kennt man ja aus Hollywood, ne? Einer opfert sich, damit die anderen leben. Gut, hier gibt es einen, nämlich einen Verbrecher, der an seiner Stadt begnadigt wird. Das war so Tradition, Pilatus ließ immer zum Fest einen Verbrecher frei, hat gesagt, wollt ihr den oder wollt ihr den? Und weil Jesus sich opfert, ist der andere frei. Okay, aber sonst, wer hatte sonst von seinem Tod etwas? Er hat den Freunden gesagt, ich sterbe für euch. Aber als Petrus, als Johannes, als Jakobus könnte man fragen, okay, was genau bringt mir das jetzt? Außer, dass wir dich verloren haben. Man hat den Eindruck, auf jeden Fall, dieser Mann opfert sich bewusst, aber die Frage ist, wofür, warum? Und man könnte gerade bei diesen letzten Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen, könnte man den Eindruck haben, hat er sich geopfert, einfach weil er an diesem Anspruch, Gottes Sohn sein zu wollen, so lange festgehalten hat, bis er nicht mehr umdrehen konnte. Also stirbt hier jemand und in diesem Moment der Gottverlassenheit geht ihm irgendwie ein Licht auf, aber jetzt ist es zu spät. Hat er irgendwie so daran geglaubt, dass er irgendwie so fatalistisch immer weitergegangen ist, aber dann irgendwie war es halt vorbei. Hat hier jemand so hochgepokert? Opfert er sich sozusagen für eine Illusion? Man könnte sagen, ja, und jetzt sind wir beim Sonntag, den Samstag aus hier raus, jetzt sind wir beim Sonntag, man könnte sagen, ja, wenn zwei Tage später nicht Menschen dem auferstandenen Jesus begegnet wären, dann wäre das so. Dann wäre ein guter, aber am Schluss doch irgendwie verwirrter Mann umsonst gestorben. Und dann bräuchte uns dieser Jesus auch wirklich nicht interessieren. Ich meine, vielleicht als historische Persönlichkeit, Cäsar hat auch irgendwo in der Gegend gelebt. kenne ich, hat keinen Einfluss auf mein Leben. So ungefähr müssen wir Jesus dann einordnen. Wenn aber wahr ist, was Markus und andere bezeugen, dass dieser am Kreuz gottverlassene Jesus 2 Tage später von Gott auferweckt wird, dann wäre alles anders. Mal unabhängig davon, ob du das glaubst, dann wäre doch alles anders. Dann, und deswegen habe ich das eben gesagt, nicht der Tod ist eigentlich der Knackpunkt, sondern die Auferstehung. Bei der Auferstehung entscheidet sich, wer Jesus war. Nicht, als er da am Kreuz stirbt, wie ist am Kreuz gestorben. Nicht das Kreuz, sondern eigentlich müsste das leere Grab das Symbol der Christenheit sein. Ich weiß, das ging jetzt nicht mehr umgedreht. Und das Kreuz ist auch ein gutes Symbol. Aber eigentlich ist es nicht das Symbol für den Knackpunkt. So, ich habe keine Zeit darauf einzugehen, was es denn für Argumente gäbe, gibt, dass die Auferstehung irgendwie sein kann. Glaubhaft ist, historisch ist oder so. Es gibt natürlich Überlegungen. So. Eine, die für mich wichtigste wäre, nur so kann ich mir erklären, warum aus diesem Häufchen Jünger, die nun an Karfreitag wirklich platt gemacht waren, die Jesus-Bewegung war vernichtet. Warum die ein paar Wochen später voller Leidenschaft und voller Kraft wieder im Spiel sind und dann wie im Sturm die Welt erobern mit ihrem Glauben an einen auferstandenen Jesus, wenn das gar nicht passiert ist. Das ist mir schwer vorstellbar. Aber gut, ich lasse das heute weg, diese Argumente, die es gibt, weil sie erklären eigentlich ein bisschen, aber sie erklären nicht die Hauptfrage, wie kann ein Toter wieder lebendig werden? Außer wenn er behauptete, wenn er der war, der behauptete zu sein. Und das ist nicht beweisbar, damit noch so guten Argumenten. Ob er das war, ob Jesus auferstand, darauf musst du deine eigene Antwort finden. Am Anfang der Reihe habe ich mal gesagt, ne? Ihr müsst selber suchen. Aber wenn Jesus der einzige Mensch war, der erste und einzige Mensch, der den Tod überwand und ins Leben zurückgekehrt ist, und zwar dauerhaft, ne? Also es ist ja nicht so, dass er dann mit 97 im Sanatorium Nazareth irgendwie gestorben ist, sondern auferstanden zu ewigem Leben. Wenn er auferstanden ist, dann gewinnt die Frage, okay, warum ist Jesus vorher gestorben? Eine ganz andere Dimension. Wofür hat er sich geopfert? Das wird erst interessant, wenn man darüber nachdenkt. Dieser Mann ist ja auferstanden. So, Jesus hat das selber erklärt, wofür er sich opfert. Er hat das ja bei dem Abendessen mit den Freunden versucht. Ne? Mein Leib wird für euch geopfert. Oder, eben habe ich das ja nicht jetzt in aller Ausführlichkeit zitiert, mache ich jetzt auch nicht, aber Jesus sagte auch sowas, mein Blut, das besiegelt einen neuen Bund zwischen Gott und Menschen. An anderer Stelle, Mel Gibson hat diesen Satz hier in diese Verhandlung damit eingebaut, dass dieser eine Ankläger sagt, er behauptet, das Brot des Lebens zu sein. Genau, das hat Jesus in Johannes 6 hat letztes Mal behauptet. Ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mein Fleisch essen, dann lebt ihr. Ich lese mal vor, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Oder in Markus 10, 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dann und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Da deutet das an, warum Jesus sich opfert. Damit ihr lebt, Lösegeld für alle Menschen. Wenn Jesus Gott war, und das war er, wenn er auferstanden ist, und wenn dieser Jesus sagt, ich sterbe für euch, damit ihr leben könnt, damit zwischen euch und Gott wieder ein Bund entstehen kann, dann sind wir wieder jetzt bei dem Wort, was ich ganz am Anfang genannt habe, Sünde. So. Und von Sünde oder von Sühne kann man heute eigentlich nicht mehr reden, ohne dass der Kirchgänger gähnt oder der Nicht-Kirchgänger froh ist, dass er im Bett geblieben ist. Denn ihr wisst ja jetzt eigentlich alle, ihr wisst es ja schon lange, was kommt. Ne? Der Sinn, warum Jesus sich opfert, Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz, damit wir in den Himmel kommen, weil Gott uns gnädig ist, bla bla bla. Ich sage das jetzt mal absichtlich so, weil das meiner Ansicht nach ganz viele Leute heute überhaupt nicht interessiert. Wie viele Leute da draußen laufen rum oder hier drin und sie beschäftigt nur diese eine Frage, wohin mit meinen vielen Sünden? Wie kann ich vor Gott werden, die mit meinen Sünden klarkommen. Wie viele Leute beschäftigt das heute? Dann könnt ihr auch eine Umfrage machen. Dass da etwas zwischen Gott und mir gesühnt werden muss, das ist uns so fremd. So, klar, wir machen alle Fehler, das wissen wir schon. Wir haben mehr oder weniger Dinge getan, die wir nicht hätten tun sollen und so. Manche waren richtig Mist. Aber was soll das mit dem Tod eines Zimmermannssohns vor 2000 Jahren so zu tun haben? So. Das ist irgendwie nicht mehr unser Problem, scheint mir. Und dann manchmal, wenn ich drüber nachdenke, dann manchmal steht es mir wieder wie glasklar vor Augen und ich denke, doch, Schuld ist genau unser Problem. Ich versuche euch das mal nahezubringen. Menschliches Versagen, das zu Schuld führt, manchmal denke ich, doch, es gibt eigentlich überhaupt kein anderes Problem, was wir haben als das. Und zwar mehr dann, wenn ich ein bisschen größer denke, als nur an meine kleinen Dinge denke, die ich irgendwie falsch mache oder so. Sondern wenn ich mit ein bisschen Abstand mir diesen Globus anschaue, dann sehe ich, wir Menschen, wir fahren die Karre in den Dreck, natürlich, hoffnungslos. Und wir können das nicht verhindern. Und natürlich, menschliches Versagen ist irgendwie der Grund. Und zwar menschliches Versagen, was in irgendeiner Weise zu unserem Wesen gehört. Also Finanzkrise, Ökokatastrophe, Welthunger, Krieg. Da kann man ja nicht Einzelne für verantwortlich machen. Der war daran schuld, Bush war an der Finanzkrise schuld und was weiß ich, Osama Bin Laden am Krieg oder was. Sondern wir wissen irgendwie, das steckt so tief in unserem menschlichen DNA drin, das kann gar nicht anders laufen als so. Und wir strengen uns ja an, aber es läuft einfach so. Oder wenn man das mal ganz runterbricht von Weltgeschehen, einfach auf eine zerbrechende Ehe. Wo man sieht, das ist eine Folge unentwirrbarer Verstrickungen von Versagen. Von Schuld, die macht es kaputt. So. Bin ich schuld, dass Kinder in Afrika hungern? Zuerst denke ich nein. Und dann denke ich ja, natürlich, irgendwie schon. Ich bin Teil dieses Systems, was so krank ist. Aber ich lebe gut in diesem System. Und irgendwie macht mich das natürlich mitschuldig. Also, natürlich ist Schuld unser Problem. Versagen. Natürlich ist das unser Problem. Vielleicht gefällt es uns Menschen heute viel leichter, das ein bisschen abgehoben zu sehen, weggehoben zu sehen von dem, meine persönlichen Sünden, die mir ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott machen. Aber wir haben vielleicht einen viel besseren Blick dafür, was Schuld mit unserer Welt anrichtet. Und wie Schuld im System versteckt ist und wir kommen da gar nicht raus. Schuld ist unser gemeinsames Problem, würde ich mal irgendwie sagen. Unser gemeinsames Problem. So, und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, macht menschliche Schuld, und jetzt auch mal diese Schuld, die ich Sie gerade beschrieben habe, macht die noch mehr kaputt als nur unsere Welt oder unsere Beziehung oder was immer? Macht menschliche Schuld etwas auf einer anderen Ebene kaputt, zwischen mir und Gott? Entsteht ein Schaden auf höherer Ebene? Da drüben ist das Buch von Dostojewski, Schuld und Liebe. Kennt ihr das Buch? Da ist ein junger Student, hochintelligent, bitterarm. Der beschließt, einen Mord zu begehen. Und das ist ein bisschen schräg, denn er ist eigentlich kein schlechter Kerl. Er überlegt sehr lange darüber und er denkt, kommt irgendwann zum Schluss, dass es moralisch richtig ist, das zu tun. Denn es geht um eine alte Pfandleiherin, die aus der Armut der Leute, die halt ihr Zeugs bei ihr hinterlegen, um dann Geld zu kriegen, dann wuchert sie mit Zinsen und so, die aus der Armut der Leute Kapital schlägt. Und sie ist ein Drachen von Personen und so. Und er kommt zu dem Schluss, es ist moralisch richtig, das zu tun. Und um dann selber auch Geld zu haben, um ein Studium zu finanzieren, ist er wirklich so ziemlich verarmt. Er kann das einfach vor sich verantworten. Und er tut es dann. Und dann, leider braucht Dostojewski 600-700 Seiten, berichten die nächsten Seiten davon, der Rest des Buches berichtet davon, wie ihn sein Gewissen krank macht. Der Mord wird nicht aufgeklärt. Der Polizist, der ihm auf den Fersen ist, man hat den Eindruck, der weiß, er ist es, aber er kann es nicht beweisen. Das heißt, in dieser äußeren Welt passiert durch den Mord gar nichts. Gut, die Frau ist tot. Ich glaube, er legt noch eine oben dabei, aus Versehen. Kommt gerade rein, muss er auch noch. Aber ihm, in seinem Leben, ändert sich eigentlich nichts. Er könnte einfach weitermachen wie bisher. Er muss nur mit diesem Gewissen klarkommen. Und das kommt er nicht. Für ihn ändert sich alles. Er kann diese Schuld nicht abschütteln. Das drückt ihn immer runter. psychisch wird er richtig fertig. Und da, das Buch bringt über Schuld, zerstört irgendetwas auf einer anderen Ebene. Und dann ist da eine junge Prostituierte, die, und er vertraut sich ihr an irgendwann, und die zeigt ihm den einzigen Weg, wie er schuldlos werden kann. Und sie sagt ihm, du wirst schuldlos, indem sie gesühnt wird. Sprich, stell dich, sitz deine Strafe ab, das ist der einzige Weg in die Freiheit. Und dieser Gedanke ist schlicht. Aber er ist wahr. Eigentlich wissen wir das. Die Schuld muss irgendwie bezahlt werden. Sonst ist sie nicht weg. Der Achim hat das kürzlich mal in so einem netten Beispiel erzählt. Er hat gesagt, wenn ich mein Auto verleihe und jemand fährt mir die Kiste zu Schrott und es tut ihm leid und ich sage, gut, schwamm drüber, also du musst es nicht bezahlen. Damit ist die Sache nicht aus der Welt. Ich muss es dann bezahlen. Jemand muss es bezahlen. Also da entsteht ein Schaden. Jemand muss dafür aufkommen. Jetzt bin ich wieder in Beispielen, wo es um individuelle Schuld geht. Ne? Aber meine Frage ist, können wir mit diesem Gedanken auch anfangen, durch unsere Schuld, auch die wir zusammen hier fertig bringen auf dieser Welt, geht etwas zwischen Gott und Menschen kaputt. Da entsteht ein Schaden auf einer anderen Ebene. Ist es möglich, dass Jesus am Kreuz deshalb stirbt, um zu sagen, so, Gott zahlt dafür? Ist es möglich, dass das darum der Weg zum Leben ist, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich sterbe für euch, damit ihr leben könnt? Jetzt will ich den Gedanken zum Schluss noch ein bisschen weiterführen. Nämlich noch was dazu sagen, warum? Weil mir ist dieser Gedanke nicht wirklich logisch, ja, was ich jetzt hier beschrieben habe. Aber ich will noch was dazu sagen, warum, was mir hilft zu glauben, dass das, was dann am Kreuz passiert ist, tatsächlich Sühne ist für Schuld. Und zwar, Jesus hat gepredigt, das Reich Gottes kommt. Ne? Er hat das beschrieben, er hat das vorgelebt, wie das ist, das Reich Gottes. Und er hat sozusagen die Vision vor Augen gemalt von einem Gegenmodell von Gesellschaft, von Welt. Das Reich, was wir hier bauen, das kennen wir. Und das ist ziemlich geprägt von Versagen, von Schuld und lauter Dinge laufen nicht gut. Und er beschreibt ein Reich Gottes, ein Modell, wo er sagt, das ist nicht bestimmt von Schuld und Versagen, sondern bestimmt von Gott, von Liebe, von Gnade, auch von sowas wie Schönheit, von Freude, von Leben. So, hat das vorgelebt und gepredigt. Und wenn Jesus da starb und sagt, das tue ich, damit ihr leben könnt, dann hat das was mit seiner Predigt vom Reich Gottes zu tun. Das war nicht so, dass Jesus sozusagen 3 Jahre rumlief, diese große Vision hatte, von einer neuen Gemeinschaft von Gott und Mensch und von Mensch und Mensch, von Frieden, von Liebe, so, und dann merkt er, das wird irgendwie nichts, okay, neuer Plan, dann sterbe ich eben für eure Sünden am Kreuz. Dann könnt ihr wenigstens alle mit mir dann in den Himmel kommen oder sowas. Sondern das, was da am Kreuz passiert, das hat mit seiner Predigt vom Reich Gottes zu tun. Ich will sagen, Jesus starb am Kreuz, damit das möglich wird, dass Menschen das leben können, was Jesus davor beschreibt. Damit dieser tödliche Band von Schuld aufgebrochen wird. Sein Leben und das Kreuz, wir müssen lernen, das zusammenzudenken. Das ist vielleicht eine theologische Aussage, aber vielleicht könnt ihr das nicht anfangen. Wir trennen das auch. So. Und jetzt das, was mir hilft zu glauben. Wenn Gott also wirklich durch diese Hinrichtung am Kreuz, wenn dadurch Gnade so in unser Leben reinfließt, dass Vergebung möglich ist, dass Frieden möglich ist, dass ein anderes Leben möglich ist, wenn das wirklich so ist, dann will ich sehen, dass diese Gnade wirklich Kraft hat, hier und jetzt Reich Gottes, das, was Jesus da Vision erbaut hatte, leben zu lassen oder aufblühen zu lassen. Wenn ich mich frage, hat Jesus wirklich Schuld gesühnt, dann frage ich mich, wo sehe ich die Kraft der Gnade? Weil die will ich dann sehen. Manchmal nämlich, wenn wir nicht so viel davon sehen, und wir Christen sind das nun ganz gut, wir haben dann eine Ausflucht. Wir sagen, ja, wir Menschen sind halt immer noch so, das klappt jetzt halt hier nicht so toll, aber Jesus vergibt uns ja, dafür ist er am Kreuz gestorben. Und später im Himmel wird das alles wunderbar. Und dann würde ich sagen, wow, 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 das ist viel zu billig. Dann halte ich das Ganze eher für einen psychologischen Trick, damit man sich hier irgendwie fröhlich machen kann selber, ehrlich gesagt. Sondern natürlich, ich erwarte nicht, dass hier der Himmel auf Erden anbricht. Aber ich erwarte, dass wenn dadurch Gnade Gottes in die Welt kommt, dass das hier sichtbar bleibt. Kurz gesagt, dass das Reich Gottes, wenn Jesus das gepredigt hat, das Reich Gottes bricht an, dann muss es sichtbar sein, dass es anbricht. Und wenn es nicht anbricht, dann war auch der Tod am Kreuz ein Flop. So, wo sehe ich das? Das möchte ich jetzt einfach noch erzählen. Ich sehe das zum Beispiel, wenn zwei Menschen ihre Ehe retten, obwohl einer oder beide allen Grund hätten, dass es jetzt vorbei ist. Und wenn sie sagen, diese Kraft dazu haben wir in Jesus gefunden. Obwohl da unverzeihliche Schuld war. Ja? Wenn zwei Menschen denken, wir glauben, dass dafür schon bezahlt wurde und deswegen liegen unsere Ehe schon drin. Man kann das einen Psychotrick nennen. Das glauben die so fest, dass das. Aber wenn es ein Psychotrick ist, dann ist es ein wirklich guter. Wenn ich eine Ehe heilen sehe, dann ist das für mich Reich Gottes. Dann sehe ich etwas, wo ich denke, das ist für mich ein kleines Wunder. Oder wenn ich sehe, dass in Israel Juden, die Jesus kennengelernt haben, Camps mit Jugendlichen in der Wüste machen. Und zwar mit jüdischen Jugendlichen und mit palästinensischen Jugendlichen. Und für Versöhnung anfangen zu kämpfen. Dann sehe ich Reich Gottes. Das ist Kraft von Versöhnung. Das ist eine viel größere Kraft als zwei Länder, die jeweils das Recht bei sich sehen. Oder ich sehe es, wenn ich einen Konflikt beobachte zwischen Menschen, wo Einzelne tief enttäuscht vom jeweils anderen sind. Und wenn einer da ist, der an die Kraft des Reiches Gottes glaubt und deswegen irgendwie nicht einfach aufgibt, sondern mehr in den anderen sieht als die doofen, blöden, die irgendwie sich doof verhalten, sondern irgendwie sie lieben kann und irgendwie daran glaubt, dass Versöhnung möglich ist, dann sehe ich etwas von der Kraft der Gnade oder des Reiches Gottes. Oder ich sehe es dann, wenn jemand einem anderen etwas vergibt, was Jahrzehnte her ist und was so schrecklich ist, dass man es eigentlich nicht vergeben kann. Und wenn jemand sagen kann, ich konnte diesen Menschen vergeben, durch eine Kraft, die ich kann, ich kann euch erklären, die daraus kommt, dass Jesus am Kreuz für mich war, zusammen. Oder, jetzt bin ich am Schluss, ich sehe es dann, wenn jemand, der unter seinem Gewissen fast zusammengebrochen ist, erlebt, wie der Glaube an die Gnade Gottes ihn wirklich frei macht von dieser Gewissenslast. In die Schuld, so wie diesen Raskolnikow, als der Schmidt entfaltet, wirklich von den Schultern nimmt. Meine Schlussfrage: Hat das Kreuz, das Jesus so bewusst angesteuert ist, hat es diese Kraft? Hat es diese Kraft? Ja, steht doch auf und wir stellen uns noch unter den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch sein. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.